Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Ja, ach, da schauen wir mal. Ich habe das jetzt nicht alles mitnotiert, was du mir gerade an Terminen um die Ohren geworfen hast.
Habe ich dir dann erzählt?
Aber es klang sehr interessant.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Bist du im Chat?
Nein, ich bin nicht im Chat.
Warum nicht?
Wir sind schon auf Sendung, weißt du das?
Das glaube ich nicht.
Ach stimmt, du editierst ja heute. Scheiße. Ich komme jetzt mal in den Chat, okay.
Ja, ihr seid live dabei, quasi live on MP3 oder so. Folge 47 des Happy Shooting Podcasts.
Zum Thema Fotografie.
So sieht's aus. Und zwar nicht nur digitale, sondern auch analoge, obwohl wir machen relativ viel digital, oder?
Viele der Sachen, wenn es gerade um die Kreativthemen geht, die sind ja dann schon eher allgemeingültig.
Eigentlich universell, oder?
Ja, ja. Würde ich sagen.
Sehe ich auch so. Ja, außerdem haben wir nicht nur diesen Podcast-Forum und wir haben einen Chat. Und da seid ihr verlinkt auf happyshooting.de. Und wir nehmen diese Folgen also immer so dienstags auf. Das hat sich eingebürgert bei uns. Also irgendwann am Dienstagabend wird das hier aufgezeichnet. Und in den Chat gehen, in den Happy Shooting Chat. Und wenn ihr dann habt, spezielle Fragen oder Themen, die wir hier mal behandeln sollen, dann kann es sein, wenn ihr die da stellt, die Fragen, dass wir die schon direkt quasi live in der Show beantworten. Also lohnt sich. Guckt einfach mal rein.
Ja, auf happyshooting.de einfach auf Chat klicken und los.
Ganz einfache Kiste.
Jo. Ja, dann lass uns doch mal ganz schnell die heutigen Themen abklappern.
Ich klappe da gerade mal ein paar auf.
Die habe ich ja schon aufgeklappt.
Echt? Synchronisiert er auch nicht mehr.
Nee, das hat er früher mal gemacht, aber hat eigentlich genervt, wenn er das Notebook, wir benutzen ja Google Notebook, um uns zu synchronisieren. Und dann hat einer ein Thema zugeklappt und dann war es beim anderen plötzlich auch zu, während der noch drin geschrieben hat.
Das war aber sehr lustig.
Lass mich mal von hinten aufrollen.
Roll mal auf.
Ja, ich roll mal auf. Es gibt wieder eine neue Aufgabe, glaube ich.
Ja.
Dann hat sich endlich die Gewinnerin der Saueraufgabe gemeldet.
Genau.
Dann unterhalte ich mich noch ein bisschen mit dir über das Thema, immer noch diese Konzept-Autofotografie und diesmal geht es um das Thema Nachbearbeitung.
Total spannendes Thema. Also ich habe die Videopodcasts schon gesehen, ist echt der Hammer. Hut ab.
Der dritte wird gerade bearbeitet und da geht es dann auch drum.
Sehr geil.
Dann gibt es wieder einen Foto. Quickie, 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 quickie. was haben wir denn noch?
Wir haben einen Basteltipp bekommen von Michael zum Thema Blitzen und Licht beeinflussen. Ah. Wir haben ein Audiokommentar, den wir spielen aus Tirol. Da geht es um ein Gewinnspiel, da könnt ihr alle mitmachen.
Juhu.
Und dann haben wir noch einiges Feedback zu diversen Themen. Da gehen wir mal der Reihe nach dann durch.
Machen wir.
Hat sich ziemlich angesammelt.
Und Thema 1, wieder mal Boris Lieblingsthema.
Unser Happy Shooting Shop, ganz genau.
Du hast ja schon wieder zugeschlagen.
Ja, du, ich war im Forum wieder ein bisschen aktiv. Da gab es einiges sehr positives Feedback zu dem Shop. Das kam ganz gut an und natürlich kamen auch ein paar Produktwünsche da rein. Warum habt ihr denn nicht das oder macht doch mal jenes? Und ich habe ja gesagt, wenn euch noch irgendetwas fehlt, und Spreadshirt da die Produkte auch anbietet, sodass wir das auch entsprechend weitergeben können, dann machen wir da natürlich auch was, ist doch logisch. Ja, und wir haben wieder neue Produkte reingestellt, also schaut euch mal um. Es gibt jetzt ein schwarzes Poloshirt, so heißt es richtig, mit weißem Logo auf dem Rücken. Es gibt ein weißes T-Shirt mit blauen Ärmeln und passend dazu auch blauem Logo auf dem Rücken, also sehr maritim das Ganze.
Ahoi.
Genau. Ja, war gewünscht. Also warum nicht?
Cool.
Dann gibt es Kapuzenjacken. Und zwar zwei Stück. Das sind so Stoffjacken quasi mit Kapuze.
So Hoodies.
Genau, sowas. Und cool. Das eine ist Qualität, richtig, von Dickies. Ganz bekannte Marke. Die habe ich in schwarz gewählt. Dann ist die nämlich quasi zweifarbig. Die hat dann ein hellgraues Innenfutter und ist außen schwarz. Sieht sehr elegant aus. Hat ein großes Logo dann auf dem Rücken. habe ich auch in Grau gewählt, also nicht so auffällig, sondern mehr passend zum Infutter. Und etwas günstiger geht das Ganze ohne Markenqualität, aber soll trotzdem gut sein. Bestellt's mal und berichtet mir. Auch eine Kapuzenjacke, die ist dann einfarbig in Schwarz.
Ich werde das, glaube ich, mal testen, weil ich muss, bevor ich in die USA fliege, dann doch noch irgendwie die eine oder andere Klamotte einkaufen.
Ja, mach das
mal. Da werde ich mal unseren Shop mal plündern.
Ich wollte das ja auch machen, aber ich habe auch nicht die Kohle für alles. So, also das ist auch schwarz, dann einfarbig und da habe ich ein rotes Logo auf den Rücken gemacht. Also ein dunkelrotes Logo, das sieht dann sehr elegant aus. Jo. Und dann gibt's einen schwarzen Schal mit einem...
Moment, wir haben Sommer, halt, stopp.
Ja du, ich war heute Morgen draußen und bin in die Firma gefahren, habe echt die Heizung im Auto angemacht. Es ist kalt draußen. Okay. Und da dachte ich, so ein schwarzer Schal, das ist doch cool. Schönes gelbes Logo drauf. Und das ist so ein richtig schönes goldgelbes, so ein warmes, so eine warme Farbe, das Logo. Das heißt, wenn euch jetzt die Sonne einfach fehlt, nehmt den Schal und guckt das Logo an, dann lächelt euch die Sonne an.
Geil.
Außerdem ist das nach einem String-Tanga.
Ui.
Ja, also jemand möchte unbedingt einen String-Tanga verschenken. Das Problem ist, das könnte ich im Augenblick nur in Weiß anbieten.
Moment, da will jemand einen String-Tanga. Also es war jetzt nicht eine Hörerin, die für sich einen
Nein,
String-Tanga.
Das war ein
Hörer. Dann hätte ich ja gesagt, das richten wir dann nur ein, wenn wir auch ein Foto davon bekommen.
Na gut, warum? Nee, das ginge im Augenblick nur in Weiß. Also ich könnte einen weißen Tanga reinstellen mit dem Digitaldruck, also mit dem farbigen Logo. Weil für die roten und schwarzen Tangas das Logo wieder zu groß ist. Das kriegt man nicht klein genug.
Achso, Tangas, ja, da ist ja nicht viel Stoff
drin. Mit den Liniendicke und ja.
Na gut, lassen wir das mal. Also der Shop ist offen auf happyshooting.de.
Könnt da ihr tut sich was. Klicken. Guckt rein ins Forum, wenn ihr noch Wünsche habt, dann schreibt einfach.
Ich bin ja gespannt, was da noch kommt. So, jetzt haben wir eine E-Mail bekommen von Ben.
Ja, aus dem schönen Vogelsberg, wie er schreibt.
Genau, aus Mittelhessen. Und der schreibt: Hallo Boris und Chris, ich finde euren Podcast wirklich fantastisch. Vielen Dank. Habe schon wirklich viele Tipps von euch mit rausgenommen und gut verwertet. Ich selber fotografiere mit einer EOS 400D. Als Kompakte habe ich eine A640 Powershot von Canon. Bei dieser nutze ich eine zusätzliche Firmware CHDK. Sag mir nix. Diese ermöglicht es, Bilder in RAW sowie Skripte zu laden, zum Beispiel Belichtungsreihen, Zoomintervalle etc. für HDR zum Beispiel. Diese Firmware wertet meiner Meinung nach die kleine Kamera um einiges auf. Vielleicht könntet ihr in eurem Podcast eine Anfrage stellen, wer noch mit dieser alternativen Firmware arbeitet. Da es nicht viele deutschsprachige Infos gibt, würde ich mich gern mit anderen austauschen. Vielleicht kann man sich im Forum mal treffen. Hui, ui, ui. Also alternative Firmware, ich vermute mal, die ist nicht original von Canon.
Das glaube ich auch nicht, nee.
Sondern das erinnert mich so ein bisschen an die gute alte Zeit 2003, als die 300D von Canon rauskam und die dann irgendwie so diverse Funktionen nicht hatte, die 10D, die größere hatte, und dann kam diese sogenannte Russen-Hack. und dann ein russischer Programmierer, glaube ich, dann die Firmware gehackt hat und diverse Funktionen, die zwar versteckt waren in der Firmware, aber nicht zugänglich waren, hat er wieder zugänglich gemacht. Und so ähnlich, ich könnte mir vorstellen, ich habe noch nie was davon gehört von dem Ding, aber das klingt mir wirklich nach so einem externen Hack. Also wer da was weiß drüber oder wer das Ding auch benutzt, also wie gesagt, das geht um die A640 von Canon und diese Firmware heißt CHDK und ja, der Ben sucht Mitstreiter, die das Ding auch benutzen. Also, Forum happyshooting.de, da könnt ihr euch kurz schließen. Ja, mach doch mal.
Tjo, ich hoffe, wir haben geholfen.
Ja, also, ich finde das schon cool. Also, damals hatte ich die 300D und da war zum Beispiel eine Sache, du konntest trotz rausgenommener Speicherkarte Bilder machen. Mit der ganz normalen 300D. Das konntest du nicht abschalten. Du konntest einfach fotografieren mit rausgenommener Speicherkarte. Und mir ist es da tatsächlich mehrere Male passiert, dass ich unterwegs war, fotografiert habe und hinterher gemerkt habe, ich hatte keine Karte drin.
Ups.
Das ist natürlich obereklig. Und das war zum Beispiel eines dieser Dinge, die dann diese gehackte Firmware hatte, dass man eben das abschalten konnte, dass man eben nicht mehr fotografieren konnte ohne Karte, dass man es gleich wusste, hoppla, ich habe keine drin. Aber diverse andere Sachen
auch. Ist ja aber auch selten dämlich.
Das war selten dämlich, das hat Canon aber auch schnell gemerkt.
Ich meine, die Speicherkarte draußen zu lassen.
Nö, du. Hey! Herr Nienke! Komm, mach mal das nächste Thema, ich rede nicht mehr mit dir. Du bist doof. So,
ja, los. Pass drauf. So, ein Feedback von Lars. Da wird es nochmal technisch. Und zwar geht es nochmal um das Thema Daten sichern auf externe Festplatten und so weiter. Und da hat er noch einen Tipp für uns und natürlich auch für alle Hörer. Den lese ich hier gleich mal vor. Hallo Chris, hallo Boris. Hallo Lars. Wenn man seine Fotos relativ sicher zu einem einigermaßen erschwinglichen Preis und möglichst kompakt sichern möchte, und dann sagt er, dann bietet einer externen HDD, also statt einer externen Festplatte, auch ein Konverter SATA IDE zu SATA USB 2.0 an. Beispielsweise ein Link zu Reichelt. Mit diesem kann man schnell ganz normale Festplatten an seinen Rechner anschließen. Genauso sicher wie eine externe HDD. Doch vor allem bei größerem Speicherbedarf günstiger und platzsparender bei der Lagerung. Er sagte nämlich, HDDs kann man super stapeln. Der einzige Nachteil ist, dass man die einzelnen Platten nicht mehr so schön irgendwo mit hinnehmen kann. Dafür ist eine fest verbaute externe Festplatte besser geeignet. Für zu Hause ist das aber allemal eine Überlegung wert. So, und ich habe mal nachgeguckt, was er da verlinkt hat. Mhm. Und zwar ist das ein Gehäuse, ein Plastikgehäuse. Da sind auf zwei Seiten Festplattenanschlüsse. Also zum Beispiel ein SATA und ein IDE-Anschluss. Auf jeder Seite irgendwie einer. Das heißt, da kann man eine Festplatte direkt andocken, so als würde man sie quasi in den Rechner einbauen.
Du, sowas habe ich hier sogar.
Ah, cool.
Benutze
und auf der Vorderseite ist irgendwie ein Anschluss für USB 2 oder eben eSATA für den externen Anschluss. Und ja, damit kann man das Ding eben einfach an den Rechner anklemmen und so kann man halt eine nackte Festplatte quasi, also eine Stromversorgung wird auch noch angeschlossen, dann kann man eigentlich eine nackte Festplatte ohne Gehäuse sozusagen mal eben schnell an den Rechner klemmen, kurz was runterholen oder draufspielen und wieder ab in den Schrank damit.
Ja, das nutze ich hier. Meins sieht ein bisschen anders aus, aber im Prinzip auch so ein Teil, was da eben an die Festplatte ranklemmt, so eine Stromversorgung, kann IDE-Platten oder SATA-Platten. Und ich habe das eigentlich mir nur gekauft, weil ich von vor Jahren von diversen Recording-Projekten einfach so einen ganzen Sack voll 80 Gigabyte Platten rumliegen hatte hier, auf denen noch Zeug drauf war, wo ich kein sauberes Backup hatte. Und dann habe ich mir das eben gekauft, habe dann eine nach der anderen da mit quasi umkopiert auf andere Platten, auf sichere Speichergeschichten. Und ab und zu benutze ich die auch, genau um da mal irgendwas hochzuschieben, damit ich es einfach lagern kann. Der Nachteil ist halt, du hast so wirklich eine nackte Platte, das heißt, du musst ein bisschen vorsichtig sein damit, die ist ungeschützt. Und stapeln, ja, kann man schon, also ich tue sie dann doch lieber immer wieder noch in ihre Plastik-Kaufverpackungen rein. Muss wohl auch ein bisschen vorsichtig sein, was jetzt das Thema ESD angeht, also elektrostatische Entladungen und solche Geschichten. Also im Winter über den Teppich laufen und danach eine nackte Platte anfassen.
Zosch.
Also das ist gefährlich. Aber generell finde ich das total geil. Also das ist, funktioniert erstaunlich gut. Und ja, ist eine schnelle Möglichkeit, ohne dann groß den Rechner aufschrauben zu müssen oder ein externes Gehäuse aufschrauben zu müssen, mal eben eine Platte ranzuhängen und die dann hinterher wieder in den Schrank zu stellen. Mhm. Also ist cool, ja.
Find ich also cool. Den Adapter, den er verlinkt hat, habe ich geguckt, der liegt um 30 Euro rum.
Ja, ich war hier im Computerladen, das hat glaube ich 25 gekostet.
Ja, also um etwa den Dreh die Preisklasse. Rum.
Da gibt es auch richtig teure für 150 Euro, müssen nicht sein. Die billigen tun es auch.
Mhm.
Ja, auf jeden Fall.
Nett. Ich fand halt den einzigen Haken da dran, man braucht relativ viel Platz dafür, weil ja die Kabel fliegen wieder rum, der Adapter ist schon nicht so klein, hat dann auf jeder Seite einen Anschluss, da muss die Platte noch irgendwo hin und angedockt werden.
Ja, also sieht Dauerlösung halt nicht so toll aus.
Ist es keine,
aber so ab und zu mal so gut unterm Schreibtisch verstecken kann man das ja auch.
Das stimmt.
Was dann... Ja, also was dann noch das kleine Problem dran ist, ist natürlich USB 2 ist auch nicht so super schnell. Also es ist zwar relativ flott, aber im Gegensatz zu FireWire geht USB dann doch noch ein bisschen mehr auf die CPU. Also wenn man jetzt große Mengen an Daten wirklich schnell hin und her schieben will, dann ist doch der direkte Einbau der Platte immer noch das schnellste.
Ja, oder nimmst SATA, ne? Zum Beispiel. Wenn du einen entsprechenden Anschluss hast.
Richtig.
Naja, Guckt es euch an, wir verlinken es mal. Schaut mal rein, vielleicht ist es ja was für euch. Wir suchen weiterhin nach einer dauerhaften, gigantisch großen Speicherlösung. Also ich will weiterhin irgendwie 1,5-2 Terabyte hier hinstellen.
Also ich will den Drobo haben.
Ja.
Ich glaube, da ist, also im Kopf ist bei mir die Entscheidung schon gefallen, nach dem allem, was ich bisher davon gehört habe. Ich bin ja im Herbst in den USA, vielleicht bringe ich mir einfach einen mit. Mal schauen.
Ja, dann ruf mal vorher an.
Werde ich tun. Schauen wir mal, wie viel Platz ich im Koffer habe. Genau. Okidoki. Nächstes Thema. Du hast von Georg was bekommen.
Mhm. Georg hat nochmal geschrieben zum Thema GPS. Und das ist ganz interessant. Er schreibt, Tag, wollte euch mal www.gpsis.com empfehlen. Ich link das mal direkt in die Shownotes auf happyshooting.de zu der Show. Wo sind wir, was habe ich vorhin gesagt? Ich bin völlig durch. 47. Da findet ihr den Link zu GPSis. Er schreibt, dort kann man, wenn man sich eine Strecke anschaut, auf, in Anführungszeichen, Fotos von Panoramio klicken, aktivieren. Und dann sieht man die Fotos, die dort gemacht wurden, also auf der Strecke, die man sich anschaut. GPSis ist für Sportler, die ihre Rad-, Wander- oder sonst was für Routen in Google Maps eintragen, ziemlich schicke. Gruß, Georg. Ich will mal kurz erklären, was das ist, denn ich habe es mir mal angeschaut. Man kann diese Webseite aufrufen. Jetzt war wieder der Geek-Legastheniker in mir, der ein bisschen gebraucht hat, das zu verstehen. Aber man findet dort gespeicherte Routen. Das heißt, wenn du jetzt einen schönen Bummel gemacht hast durch die Tübinger Altstadt und hast das mit GPS aufgezeichnet, diese Strecke, und hast Fotos dazu gemacht, dann kannst du bei GPSis diese Strecke hinterlegen. Man kann auch Beschreibungen wohl noch dazu schreiben. Und diese Strecke wird dann eben auf diesen Google Maps angezeigt. Und wenn man dann eben, da gibt es rechts so einen Kasten, wenn man da dieses Fotos von Panoramio anklickt, dann eben werden zu dieser Strecke auch die Fotos angezeigt, die man an der entsprechenden Position gemacht hat. Das heißt, du könntest dann ein Foto von dem Brunnen in der Innenstadt auch genau mit der Position auf Google Maps da verknüpft haben und das dir dann auch anschauen.
Okay, ich schaue mir das gerade mal an. Also ganz intuitiv finde ich sie auch nicht, muss ich ehrlich sagen.
Nee, also man braucht ein bisschen. Ich glaube, das liegt einfach dran, wenn man da häufiger mit arbeitet. Ja, wie auch immer. Also es gibt ja ein paar Dienste, wo sowas funktioniert und bei Google Maps selber kann man ja wohl auch solche Dinge als Overlay verwenden und so weiter. Aber das dort ist eben deswegen interessant, weil dort eben Wanderer und ja Motorradtouren und Cabrio-Touren und was weiß ich nicht alles abgespeichert werden. Die kann man sich einfach mal anschauen und kann dann halt zum Beispiel entscheiden, da wandere ich auch mal lang oder die Tour mache ich dann auch mal oder man trifft sich da mal.
Ah, fand jetzt habe ich es kapiert. Jetzt bin ich ja gerade mal in eine so eine Tour reingegangen. Jetzt sehe ich es dann auch. Okay. Ah, also. Ja, geile Idee. Doch, finde ich cool. Gefällt mir.
Ja, schaut mal rein.
Super. So, und jetzt Stefan.
Ja, Stefan,
sag doch mal was. Mach mal.
Urlaubszeit, nicht bei uns. Der Tiroler Cast verlost die ultimative Virtualisierungssoftware für den Mac. 3 Monate, 3 Lizenzen. Nur unter www.steh-b.net. Reinhören, es lohnt sich.
Ein Gewinnspiel.
Ja, Gewinne.
Sag das nochmal rückwärts. nie gewinnt. Nee. Cool. Also so wie wir, der verschenkt jetzt auch Zeug. Das finde ich klasse.
Ja, finde ich klasse.
Freebies sind immer gut.
Also ich denke, es hören ja doch einige Mac-User zu. Vielleicht habt ihr Interesse an Parallels, um mal Windows parallel laufen lassen zu können. Ganz praktisch für die ein oder andere Geschichte. Mhm. Ja, macht doch mal mit.
Cool. So, der Michael
hat einen Basteltipp.
Und zwar einen richtig geilen. Das finde ich gut.
Willst du vorlesen?
Sehr gut. Ich lese mal vor. Hallo ihr beiden. Erst einmal vielen Dank für den tollen Podcast. Ich freue mich jedes Mal auf die nächste Folge.
Schön. Uns
auch übrigens.
Ja.
Da ihr ja nun schon genug über Pringles-Deckel gesagt habt, haben wir das?
Na. Ja.
Hier mal ein anderer Tipp. Okay, was schreibt er denn hier? Anstatt der schwer zu beschaffenden Li-Filterfolie Nummer 204,
das ist eine kann Orange,
man auch...
Ne?
Das ist diese orangefarbene, ja. Soll man auch prima eine Tic-Tac-Dose als Vorsatz für den Blitz nehmen können? Ach so, so eine rote, orange Tic-Tac-Dose, cool. Es gibt ja neuerdings Tic-Tac-Maracuja. Die Dose ist leicht gelb-orange eingefärbt, nicht so stark wie Tic-Tac-Orange. Ah, aha, ja. Daraus lässt sich prima ein Vorsatzfilter für einen Blitz schnitzen. Siehe Fotos im Anhang. Jetzt bin ich nur noch auf der Suche nach einer der etwas größeren 100er-Packung Tic-Tac, da die normale Größe aus dem Supermarkt ein ganz klein wenig zu schmal ist. Der Sinn des der ganzen Sache ist, das Licht orange einzufärben. Damit wirkt es wie warmes Sonnenlicht, zum Beispiel für Aufhellblitz draußen im Sommer. Zur Wirkung, siehe Bild Nummer 6, da hat er ein paar Bilder reingestellt, da linken wir auch zu diesem Thread hin, oder?
Die Fotos hat er uns als Anhang geschickt.
Das wird schwierig. Die Bilder sind in identischen Lichtbedingungen aufgenommen mit identischen Einstellungen. Ich muss allerdings dazu sagen, dass dieser Tipp nicht auf meinem Mist gewachsen ist. Es gibt im DSLR-Forum einen entsprechenden Thread, den ich gestern zufällig entdeckt habe. Ja, da linken wir natürlich hin.
Den können wir mal linken. Nur wenn da Fotos drin sind, müsst ihr halt angemeldet sein, um die zu sehen.
Ach so.
Die Fotos, die er uns geschickt hat, ich versuche die mal mit in die Shownotes zu packen. Also schaut einfach mal rein.
Also Tatsache ist natürlich, wenn du draußen in warmem Sonnenlicht bist und der Blitz hat eben eher so neutrales Tageslicht. Das heißt, man kann ihn damit quasi etwas röter oder oranger einfärben. Das funktioniert auch bei Glühlampenlicht ganz gut, damit der Blitz quasi nicht so kalt wirkt, sondern entsprechend angepasst ist.
Mhm.
Also,
und man kann auch sehr, sehr schöne Effekte damit machen.
Tic-Tac-Dose und gibt es nicht auch Tic-Tac-Dosen in grün, blau und ich weiß gar nicht.
Keine Ahnung. Also einfach mal ausprobieren. Also richtig schöne Effekte kann man damit machen, wenn man dann noch mit dem Weißabgleich spielt, wenn man dann eben bewusst den Weißabgleich genau gegensätzlich einstellt. Also wenn ich dann bewusst den Weißabgleich auf Tageslicht stelle, aber der Blitz jetzt mit der Folie jetzt irgendwie eher ein warmes Kunstlicht erzeugt, dann kann man halt ganz gezielt den Hintergrund vom Vordergrund, also vom beleuchteten Vordergrund, durch ja unterschiedlichen Weißabgleich voneinander differenzieren.
Gut. Nee, da kann man richtig schöne Spielereien damit machen.
Ja.
So, jetzt kommt, sollen wir einen Jingle abfahren?
Wir fahren mal einen Jingle ab. Wir haben übrigens noch einen neuen Jingle, den fahren wir jetzt mal ab.
Ja, Boris und
Chris.
Happy Shooting.
Ja, schön.
Super. So.
Also, wenn auch ihr mal ein Foto-Quickie-Jingle schicken wollt, einfach an info@happyshooting.de als MP3 oder ja, dass wir es halt abspielen können.
Und bitte schön kurz und knackig halten.
Genau. Unser Thema heute im Foto-Quickie, der Autofokus an euren Kameras, vor allen Dingen an den Spiegelreflexen, ist nicht zu 100% genau.
Hui.
Ui. Soll man nicht glauben, ne? Aber es ist tatsächlich so. Und zwar ist der Bereich, der als scharf gilt, in einem gewissen Toleranzbereich definiert. Es gibt also einen Bereich von plus minus ein paar Prozent, die als scharf genug gelten. Es gibt keinen einzigen fixen Punkt.
Oh, scharf, Entschuldigung.
Ja. Oder sagt, dass jetzt scharf sei. Dein Einsatz. Achso.
Achso, nee, du warst gerade kurz weg. Das Skype hat sich mal wieder verabschiedet.
Achso, normal. Und bei den relativ günstigen Spiegelreflexen, also im Konsumerbereich, da ist dieser Toleranzbereich häufig größer als bei den teuren Profigeräten. Das heißt, je teurer die Geräte werden, desto besser die Sensoren werden für diesen Autofokus. Desto kleiner wird auch dieser Toleranzbereich und desto präziser fokussieren die auch. Man merkt das häufig, wenn man die Kamera einfach mal kurz antippt zum Scharfstellen und man ist auf dem Stativ und man wackelt auch überhaupt nicht und die Situation ändert sich auch gar nicht und dann tippt man noch mal ein bisschen an, dann sieht man manchmal, wie es so ein bisschen hin und her sich bewegt. Und das Prinzip dieses Scharfstellens ist ja so, dass da ein Sensor eben ist und das funktioniert ja so ein bisschen ähnlich, glaube ich, intern wie früher diese Schnittbildindikatoren. Das heißt, die gucken irgendwie nach und suchen irgendeine bestimmte Kontrastgrenze an einer Linie. Deswegen ist es auch mal sinnvoll, mit dem mittleren Sensor das Ganze zu machen, weil der mittlere Sensor erkennt sowohl vertikale als auch horizontale Linien.
Die Sensoren liegt aber auch wieder an der entsprechenden Kamera, macht nicht jede.
Genau, und die an dem Rand haben meistens, glaube ich, nur waagerechte oder nur senkrechte, wie auch immer. Also achtet mal auf das Wort Kreuzsensoren. Mhm. Je mehr ihr davon habt, desto besser. Ja, die pumpt quasi das Objektiv und versucht eben durch Versuch und Irrtum festzustellen, ab wann es nicht mehr besser geht. Und da gibt es eben einen Punkt, an dem sie einfach aufhört. Das ist so ein Regelsystem, damit die nicht unendlich weit das versucht zu verbessern. Und dieser Bereich ist eben bei günstigeren Spiegelreflexen etwas größer. Und deswegen kann es sich lohnen, einfach 2-3 Mal scharf zu stellen, nochmal anzutippen und das auch im Sucher möglichst genau zu beobachten. Das muss man ein bisschen üben. Und dann sieht man, wie sich dieser Schärfepunkt verändert und wann man wirklich ein optimales hat. Das kann also helfen. Ja, jo, was auch helfen kann, ist, dass man manuell Scharfstellen übt, so wie man es früher gemacht hat.
Ist nur nicht so leicht heute.
Nein, ist nicht mehr so einfach, weil die Mattscheiben unheimlich glatt sind. Der Begriff Mattscheibe kommt ja eigentlich daher, dass das Bild matt war. Da konnte man.
Matsch.
Ist so.
Hat das nichts mit Matsch zu tun?
Das hat nichts mit. Ist keine Matscheibe, ist eine matte Scheibe. Da hatte man früher ganz, ganz viele Mikroprismen drauf. Deswegen sah das Bild sehr matt aus, aber man konnte eben sehr gut sehen, wann das Bild scharf ist. Und das gibt's heute gar nicht mehr. Und es gibt für die größeren Kameras gibt es solche Mattscheiben zum Austauschen. Da gibt's so Schnittbild oder eben Mikroprismen-Mattscheiben. Die kann man sich da reinsetzen lassen oder auch selber reinsetzen, je nach Kamera. Also da waren die Analogen schon im Vorteil, wenn es ums manuelle Scharfstellen ging.
Ja, als ich mich da mit dem Rainer Höhnle unterhalten hatte, der Disco-Sensor-Filmmensch, der hat ja dann auch für seine 5D sich da eine selbstgebaute oder umgebaute Schnittbild-Mattscheibe eingebaut. Mhm. Meinte dann aber, dann wird es mit der Belichtung schon wieder schwierig, weil die nämlich an der Kamera anscheinend gemessen wird anhand der Reflexion von der Mattscheibe.
Ah, okay.
Und wenn die Mattscheibe sich ändert, dann ändert sich auch die Reflexion und dann muss man irgendwie korrigieren. Also, naja, gut. So, dann erzähle ich mal noch ein bisschen was über die Modellauto. Was ist, nee, eigentlich ja kein Modellauto. Das ist ja ein Konzept.
Ein Konzept-Car
Design,
sozusagen.
Designauto sozusagen. Also ein Modell, aber nicht jetzt eins, wo man eine Batterie reintut und dann kann man mit der Fernsteuerung losfahren. Das ist massiv aus dem Block gearbeitet. Ja, wer es mitverfolgt hat, drüben auf meinem anderen Podcast tipsfromthetopfloor.com habe ich schon in den letzten 2 Videofolgen darüber berichtet, über einen Fototermin bei Mercedes-Benz im Museum in Stuttgart, wo ich mich mit einem Autodesigner getroffen habe und dessen Konzeptauto fotografiert habe. Und die letzten 2 Folgen ging es eben auch wirklich drum, wie das Fotografieren und so weiter abgeht. Die nächste Folge, bin mir noch nicht ganz sicher, ob die jetzt wirklich schon raus ist, wenn diese Folge hier zu hören ist. Es kann sein, dass die erst die Woche später kommt, weil da steckt einfach noch ziemlich viel Arbeit drin. Und aber egal, ihr könnt ja mal spaßeshalber einfach tipsfromthetopfloor.com abonnieren, dann habt ihr es auf jeden Fall.
Ist in jedem Fall ein guter Tipp.
Ja, eben, genau. Und da geht's dann also in der dritten und letzten Teil dieser kleinen Serie, dieses Special, geht's dann um die Nachbearbeitung, weil Fotografie ist natürlich immer nur der Teil davon. Das eigentliche Bildmachen ist ein Teil der Geschichte. Wer dann die letzten 20-30% an Qualität und an Möglichkeiten noch rauskitzeln will, der muss es so machen, wie es auch früher die Fotografen gemacht haben. Die sind früher in die Dunkelkammer gestanden, haben nicht nur einfach belichtet und entwickelt, sondern die haben Ebenen gekippt, die haben abgewedelt, die haben Sachen aufgehellt, die haben geschärft, die haben was weiß ich alles gemacht. Und im Prinzip ist diese Nachbearbeitung auch heute am Rechner einfach ein wichtiges Thema. Und ich würde mal generell sagen, wer ab einem gewissen Level fotografiert, der wird das einfach als Teil seines Arbeitsablaufs oder wie man sagt, muss man schon auf Neudeutsch, seines Workflows verwenden.
Absolut.
Die Nachbearbeitung ist ein wichtiger Teil des Ganzen. Und ja, das heißt aber in der Konsequenz auch, dass das eigentliche Bild fotografieren, der eigentliche Vorgang, das Bild festzuhalten, meistens, man muss sich meistens eigentlich schon Gedanken machen, wer man fotografiert, wie man es fotografiert, so dass man hinterher in der Nachbearbeitung möglichst viele Möglichkeiten offen hat. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel der Kamera alles überlasse, in puncto Schärfe, in puncto Kontraststeuerung, in puncto Farbsättigung und so weiter. Und ich fahre das quasi in der Kamera schon so weit an die Grenzen, dass das Bild richtig knackig rauskommt. Da habe ich in letzter Konsequenz, wenn ich das dann noch als JPEG mache, hinterher einfach noch Möglichkeiten in der Nachbearbeitung irgendwas zu ändern. Beziehungsweise, wenn ich dann was ändere, dann sieht man es auch gleich. Mhm. Also aus dem Grund habe ich dann während der Fotografie, während der eigentlichen Fotosession eigentlich alles in RAW geschossen. Heißt im Klartext, ich habe hinterher Zugriff auf den Weißabgleich, ich habe Zugriff auf eine ganze Menge rund um den Kontrast und um die Farbsättigung und so weiter, die ich nachhinein ändern kann. Und ich habe auch die Standard-Settings der Kamera einfach relativ flau eingestellt. Also die Bilder, die quasi so original rauskamen, die waren dann doch relativ kontrastarm, um mir hinterher einfach die Möglichkeiten offen zu halten in der Nachbearbeitung.
Immer ein guter Tipp.
Ja, mach ich genauso. Also man muss sich einfach überlegen, was will ich denn nachher mit dem Bild noch machen? Will ich da vielleicht noch die Kontrastverhältnisse massiv ändern, dass ich wirklich, sagen wir mal, eine Reflexion irgendwie fett rausarbeite? Wenn ich dann von vornherein das so richtig knacken lasse in der Kamera mit den eingebauten Settings, könnte das am Schluss einfach schon so weit an der Grenze sein, dass ich da keinen Spielraum mehr habe. Mhm. Außerdem ist es in der Kamera meistens auch schwer zu beurteilen auf dem Kameradisplay. Der Monitor zu Hause ist einfach besser. Also selbst wenn man das auf dem Display dann sieht, manchmal erzählt einem das nicht unbedingt die Wahrheit. Zur Nachbearbeitung jetzt aber kurz. Also ich hatte die Bilder geschossen hauptsächlich mit einem Verlaufsfilter, mit einem Grauverlaufsfilter, um den Himmel des Bildes abzudunkeln, also quasi den Himmel, dem Vordergrund anzugleichen. Und das hat schon einiges gebracht, aber letztendlich, wenn wir schauen, wie funktioniert das denn, wo schaut denn das Auge hin auf dem Bild, wie kann man dann das Auge steuern, da gibt es diverse Möglichkeiten, klar zu machen, zum Beispiel, was ist denn das Subject, was ist denn der Hauptdarsteller auf dem Bild. Und eine der Möglichkeiten ist natürlich das, was man in der Fotografie schon direkt tun kann, das ist einfach die Wahl des Schärfepunktes und die Wahl der Schärfentiefe. Also stelle ich sicher, dass zum Beispiel dieses Auto auch wirklich ganz scharf ist, da wo ich es scharf haben will, und mache ich den Hintergrund nicht vielleicht einfach ein bisschen unscharf. Dann ist schon mal relativ klar.
Und das erreichst du wie?
Das erreiche ich zum Beispiel durch die Blendengröße. Mhm. Also eine große Blende macht die Schärfentiefe gering. Die Nähe zum Subject, je näher ich dran bin, desto geringer die Schärfentiefe, und die Brennweite. Wenn ich eine sehr lange Brennweite habe, also eher im Telebereich bin, auch dann ist die Schärfentiefe gering. Jetzt hatte ich da ein sehr starkes Weitwinkel, aber ich bin sehr, sehr nah rangegangen.
Hm, hast es ja schon fast berührt, ne?
Ich habe es schon fast berührt, ja. Das hatte dann einfach den Grund, damit es dramatischer und dynamischer aussieht.
Mhm, okay.
Weil Weitwinkel macht dann halt sowas. Und habe allerdings dann natürlich mit sehr weit offener Blende und sehr nah am Ding fotografiert. Die Brennweite selbst, ja, war bei 17 mm, das ist nicht sehr groß. Aber es hat ausgereicht, um den Hintergrund so ein bisschen unscharf zu machen. Mhm. Also das, okay. Da wird meine Nachbearbeitung nicht viel tun. Was ich aber eben auch hatte, war diese dunklen Wolken, die ich mit dem Verlaufsfilter noch ein bisschen dunkler gemacht habe, und dann in der Nachbearbeitung war bei mir relativ klar, dass das Auto, das muss noch ein bisschen mehr rauskommen, weil, und das ist das Nächste, natürlich kann man auch klarstellen, was ist denn der Hauptdarsteller durch Helligkeitsunterschiede und durch Kontrastunterschiede. Mhm. Also ging es jetzt in der Nachbearbeitung im Prinzip darum, den Kontrast von dem Auto einfach noch ein bisschen rauszuarbeiten, noch ein bisschen das Auto noch ein bisschen mehr knallen zu lassen, das noch ein bisschen heller zu machen. Was beim schwarzen Auto gar nicht so leicht ist. Ich wollte gerade
sagen, wie machst du ein schwarzes Auto hell?
Ja gut, das Schöne an dem
Hellschwarz.
Genau, ein freundliches Hellschwarz. Nein, natürlich nicht. Das Schöne an dem Auto ist, dass es ist zwar schwarz lackiert, hat aber natürlich weiße Felgen. In den Felgen sind rot diese, ich dachte am Anfang, es wären so Bremsbacken, aber es sind in Wahrheit sind es die Antriebsmotoren, weil es ein Elektroauto.
Ah, okay.
Und das sind so Nabenmotoren. Das Schöne war, durch die Wahl des Hintergrundes und durch die Wahl des Lichtes, in dem Fall durch die Wahl des bewölkten Himmels, besteht das Auto quasi fast nur aus Reflexion. Du siehst die Reflexion. Das eigentliche Auto definiert sich quasi komplett über das, was drin reflektiert wird und in welcher Form es reflektiert wird. Das muss man sich klar machen. Bei Dingen, die stark reflektieren, ist das, was da reflektiert wird, immer zentral wichtig.
Da muss man auch ziemlich aufpassen, dass man die Form dann betont und da nicht irgendwie Reflexionen hat, die dann gegen die Form gehen oder sowas. Ne?
Zum Beispiel. Und in dem Fall war es einfach klar, wenn ich den Kontrast den Kontrast des Autos erhöhe, werde ich quasi die reflektierten Anteile heller machen, den Wagen selber, das was noch vom schwarzen Lack sichtbar ist, dunkler machen und dadurch knallt das dann einfach mehr.
Okay.
Mhm. Und außerdem habe ich dann noch eine Vignette eingearbeitet.
Das machen wir beide ganz gerne, glaube ich.
Vignetten sind ein super klasse Stilmittel, um den Blick zu lenken. Und zwar jetzt nicht nur einfach irgendwie im Fotobearbeitungsprogramm sagen, hier mach mal Vignette, sondern wirklich eine handgemalte quasi. Also dass man wirklich, also in dem Fall habe ich die Wolken nochmal abgedunkelt. Alles, was nicht Auto ist, habe ich im Prinzip nochmal einen ganzen Tick dunkler gemacht, damit dieses Auto noch mehr knallt, noch ein bisschen heller wird und mehr nach vorne rausspringt quasi.
Das ist übrigens ein gern gesehener Trick in dieser ganzen Werbefotografie in diesem Bereich. Man merkt es manchmal gar nicht, weil das ganz unauffällig ist, aber wenn man sich das mal ganz genau anschaut, so von der Beleuchtung her, dann ist genau das Subject, das ist ja nicht unbedingt direkt angestrahlt, sondern der Rest drumherum ist etwas abgedunkelt worden, so wie du es gerade auch beschrieben hast, mit einer speziell angepassten Vignette, da muss man wirklich mal gucken. Und das wirkt dann wirklich plastisch. Das ist so ein bisschen, ja, nicht, dass man sagt dann, ja, das Subject, das fängt jetzt an zu leuchten, also wenn er jetzt ein Fahrrad ist zum Beispiel, so ein Werbefoto von einem Mountainbike hatte ich mal gesehen. Man hat im ersten Augenblick den Eindruck, als strahlt es einen quasi an, weil das hat noch den vollen Kontrast, die volle Färbung. Ringsrum ist es ganz behutsam abgedunkelt und das gibt so einen richtig 3D-Effekt da rein. Also ganz schwer zu beschreiben, aber es ist fantastisch.
Hell vor dunklem Hintergrund springt dir einfach eher entgegen. Dunkel vor hellem Hintergrund, das verschwindet eher nach hinten. Also man kann da quasi auch das 3D-Gefühl eines Bildes so ein bisschen mitsteuern. Mhm. Das auf jeden Fall. Ja, und wie ich das dann genau gemacht habe, das wird zum einen im Videopodcast relativ genau erklärt, aber einfach nochmal ein kleiner Tipp. Also diese Vignette zu bauen, das ist relativ einfach.
Dann nimmt man einfach ein Stück Pappe und eine Schere.
Nein, das war bei mir in Show 200. Das war ja, das hast du hoffentlich nicht ernst genommen, oder?
Ich habe jetzt ein paar gebaut. Warum?
Ja, schön. Viel Spaß damit. Nee, da ist das relativ einfach, wenn man Photoshop oder Paint Shop Pro oder sonst was hat, was ebnen kann. Nimmst einfach eine Ebene, legst die oben drauf, setzt die auf Englisch heißt es Overlay, ich glaube auf Deutsch heißt es ineinander kopieren, Modus. Und wenn du jetzt auf diese Ebene, die sich in diesem Modus befindet, mit Schwarz malst, dann wird das Bild an der Stelle, die drunterliegende Ebene an der Stelle abgedunkelt. Wenn du mit Weiß malst, wird die an der Stelle aufgehellt. Und wenn man da jetzt also das noch ein bisschen feiner steuern will, dann kann man zum Beispiel die Deckkraft des Pinsels runtersetzen. Ich habe die in meinem Beispiel mal auf 7% runtergesetzt und den Pinsel ganz weich gemacht, dass er keine harten Kanten hat. Dann kannst du so klick, 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 so langsam aber sicher quasi die Helligkeit oder Dunkelheit rein malen in dein Bild. Und in dem Fall habe ich entsprechend eben damit die Wolken abgedunkelt, drumrum. Dann habe ich das Auto selbst noch einen Tick heller gemacht, und um diese Reflexion noch ein bisschen besser rauszuarbeiten. Und ja, letztendlich bin ich dann recht zufrieden mit dem Ergebnis.
Also dabei finde ich es ganz, ganz wichtig, dass man immer wieder diese Ebene mal ausschaltet und das Signal anguckt.
Natürlich.
Wenn du mit 7%, das mache ich ja auch, oder mit 5%, manchmal auch nur mit 3%, wenn du da anfängst, irgendwas abzudunkeln oder aufzuhellen, man hat ja erstmal den Eindruck, da passiert gar nichts.
Ja? Das merkt man dann aber, wenn man es an- und ausschaltet, dann sieht man plötzlich, hoppla, da hat sich ja einiges
getan. Weil man klickt dann immer rum und denkt, ach, das reicht noch nicht, und nimmt noch ein bisschen, aber schaltet ab und zu mal wieder zurück aufs Original, sonst habt ihr noch ein schwarzes Foto.
Wenn ihr es mal noch einfach sehen wollt im Video, geht rüber zu tipsfromthetopfloor.com, Teil 3 von der Concept Car Photography Serie, da wird es gezeigt. Und ja, ich hoffe, das ist schon raus, aber kann sein, dass erst nächste Woche kommt.
Prima. Cool.
So, Setsuna
ja, hat
1976
sich
hat sich gemeldet.
Super, dass das geklappt hat. Nee, sie hat uns irgendwie E-Mails geschickt, aber die sind, weiß ich nicht, also im Spam-Folder waren sie nicht. Die müssen irgendwo unterwegs verloren gegangen sein. Keine Ahnung. Aber sie hat dann nochmal Kontakt mit mir aufgenommen. Das hat jetzt geklappt. Ich habe ihr die ganzen Codes für das Filters Unlimited geschickt. Und
sie hatte die Saueraufgabe gewonnen,
richtig? Ganz genau. Also ich warte jetzt noch drauf, dass sie sich kurz meldet, ob alles geklappt hat jetzt, dass meine Mails dann auch bei ihr ankommen. Wollen wir mal schauen. Also ich hoffe, das geht alles gut. Ja, und das Aufgabe, wo ich ein bisschen um Kreativität gebeten habe, die liegt zum 2.8. Wir nehmen das jetzt ja schon wieder etwas vorher auf, daher den Gewinner erst beim übernächsten Mal. Warum, das erfahrt ihr dann in der nächsten Show.
Wir Geheimniskrämer.
Ja,
und dann lass uns doch mal heute noch eine neue Aufgabe vergeben.
Ja, ich habe da freundlicherweise mal an
3 Fragezeichen reingemacht.
Ja, das war jetzt aber eigentlich auch, lass dir mal was einfallen. Was kann man aus 3 Fragezeichen machen? Außer Detektiven.
Ich würde, nehmen wir doch einfach Geheimnis.
Nehmen wir Geheimnis. Finde ich gut.
Geheimnis als Aufgabe. Cool. Und die läuft erstmal vor sich hin, bis wir dann wissen, wann sie aufhört.
Also die läuft erstmal mindestens 2 Wochen, wie die anderen auch.
Ja, genau.
Das heißt, das wäre dann bis zum, lass mich kurz in den Kalender gucken, das wäre bis zum 16. Da wir aber am 16. einen Workshop haben, müssen wir mal gucken, wann wir dann Gewinner küren. Wahrscheinlich wieder direkt live vom Workshop.
Das könnte ich mir vorstellen. Da wird es dann auf jeden Fall wieder eine Live-Show geben.
Ja.
Von hier mit allen Teilnehmern.
Ich habe übrigens neue Mikrofone gekriegt.
Nein.
Doch. Wow. Und zwar, kennst du OKM?
Nein.
Originalkopfmikrofon.
Ah, ja, natürlich kenne ich die, klar. Das sind quasi Ohrenstöpsel-Mikrofone.
Genau, die sehen aus wie Kopfhörer, also wie Ohrhörer, ganz normal vom Walkman oder MP3-Player. Und ja, die steckt man sich ins Ohr, sind aber Mikrofone. Und damit kann man unheimlich geil räumliche Sounds aufnehmen.
Und es klingt dann richtig gut, wenn man sich es auch mit Kopfhörer wieder anhört.
Ganz genau. Und die werde ich sicherlich mitbringen.
Schön, da freue ich mich drauf. Die wollte ich schon lange mal testen. Ja, dann war's das für heute.
Ganz
Folge
genau.
47 ist im Kasten.
Ja, und wenn es euch langweilig wird, guckt rein bei Tips from the Top Floor, was Chris gerade erzählt hat. Da seht ihr auch die Videos, die 3
und
Stück.
Natürlich, ganz wichtig, nsonic.potspot.de. Nee, du hast jetzt mittlerweile eine eigene.
Genau, vergiss das gleich wieder. www.nsonic.de.
Genau, nsonic.de ab jetzt.
Alles andere gibt's nicht mehr.
Nsonic schreibt sich N-S-O-N-I-C.
Genau, nsonic.de, ganz einfach, ganz straight. Da ist jetzt alles von mir.
Also, dann bis nächste Woche.
Würde ich sagen.
Bis die Tage.
3, 2, 1.
Happy Shooting!
Moin.
Moin.
Jetzt brauchen wir wieder ein paar Sekunden.
Test 1, 2.
Bla bla bla. 1, 2, 3.
Zwei Geschichten. Timing.
Timing, meine kleine asiatische Freundin.
Genau.
Wer schneidet denn die beiden Folgen?
Ja, das ist genau das Ding. Können wir einen Modus finden, in dem du schneidest und Moment, ich bin noch nicht fertig. Und du denkst dir einen irgendwie gearteten Ausgleich dafür aus, den ich auch leisten kann.
Ach, da fällt mir was ein. Jetzt hier Phones, jetzt habe ich mich hier quasi
Tja.
Peng, peng, peng. Peng? Test. Sag mal was.
Peng, Test, 1, 2, 3. Test, 1, 2, 3.
Ah, ja.
Auch ich kann noch rückwärts. 3, 2, 1.
Zähl zu schnell. Hast du es eilig?
Ja. Wir müssen doch noch eine aufnehmen.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic. www.nsonic.de.
This podcast is part of the Photocast Network. Get more great shows about photography at photocastnetwork.com. photocastnetwork.com.